Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist immer noch, auch wenn ich schon nicht so oft mehr hier bin, immer noch ein Nachhausekommen, wenn man hierher kommt. Und das freut mich. Ich freue mich einfach so, viele von euch wiederzusehen, die man auch noch kennt und dass auch neue da sind. Ja, es ist ein großer Grund zum Danken, dass wir noch so in Freiheit und Frieden zusammenkommen dürfen, ohne äußere Bedrängnis. Und als ich da begann, darüber nachzudenken, was ist dann vielleicht dran für die Gemeinde? Herr, worüber soll ich predigen? Da kam mir so in den Sinn, was ihr als Gemeinde dieses Jahr schon alles an nicht sehr Leichtem erlebt habt. Ihr seid durch viele Herausforderungen durchgegangen. Und da kann es schon mal kommen, dass man Zweifel hat an Gottes Liebe. Meint er es denn wirklich gut mit mir? Es sind ja nicht nur diese zwei besonderen Todesfälle, die ihr erlebt habt. Es kommen ja auch noch die Situationen der Einzelnen dazu, die in persönlichen Herausforderungen stehen, von denen man jetzt gar nicht jeder was weiß, aber die sind da. Jeder kennt das von uns. Wir sind herausgefordert an vielen, vielen Punkten. Und da kam mir ein Thema in den Sinn, wo es um Entmutigung geht. Vielleicht kennt ihr das nicht. Ich habe den Eindruck gehabt nach den Liedern jetzt hier, ihr seid ja so auf Gott ausgerichtet. Er ist gut, er ist heilig. Vielleicht ist es das falsche Thema, aber ich glaube, wenn man jeden Einzelnen fragen würde, jeder von uns kennt solche Phasen, wo er nicht mehr über den Horizont hinaus sieht, wo er nicht mehr weiß, wie der nächste Tag gehen soll. Ich habe letzte Woche mit einem Pastor aus der Ukraine gesprochen. Wir haben uns in Hamburg auf einer Konferenz getroffen. Ich kenne ihn schon länger, weil ich mit ihm zusammen auch dort studiert habe, aus Dnipro in der Ukraine. Und ich sagte zu ihm, Michael, wie geht's dir eigentlich? Ja, sagt er, Entmutigung ist auch ein Thema. Aber es bleibt nicht dabei. Und der Satz hat mich gefreut. Es bleibt nicht dabei. Die haben ihre Gemeinde 24 Stunden, 7 Tage die Woche offen. Es treffen sich jeden Tag bis zu 900 Personen da. Und es kommen fast jeden Tag Menschen zum Glauben. Die kommen vom Osten, flüchten in den Westen, machen da Station, bekommen Essen und so weiter. Ja. Und das jetzt schon über 2 Jahre. Stellt euch mal vor, jeden Tag 24 Stunden Programm hier in der Gemeinde. Ein anderer Pastor aus Kramatorsk, das ganze im Osten, die treffen sich jeden Sonntag, so wie hier, mit etwa 200 Personen. Ist aber nur 20 Kilometer hinter der Front und sie wissen nie, ob eine Rakete während des Gottesdienstes den Saal trifft. Aber sie kommen, sie wollen Wort Gottes hören. Sie verpflegen jede Woche bis zu 400 Menschen. Sie haben eine eigene Wasserbohrung vor der Gemeinde gemacht, weil die Wasserversorgung zusammengebrochen ist in dem Ort durch Zerstörung. Ja, da kann man entmutigt sein und ich musste so denken, ja, wenn ich dann meine Problemchen sehe, das ist eigentlich fast nichts dagegen, wo die jeden Tag durchgehen. Und das jetzt schon über Jahre. Und dann bin ich auf einen Mann in der Bibel gestoßen, der wahrscheinlich auch viel mehr durchgemacht hat wie wir. Und das ist der Paulus. Ich möchte einfach mal zwei kurze Stellen lesen, was Paulus durchgemacht hat. 2. Korinther 1, Vers 8 bis 10. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten will. Nun eine weitere Stelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 24. Da zählt er so auf, was er alles erlebt hat. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe weniger einen bekommen. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen. 1-mal wurde ich gesteinigt. 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet, die Sorgen um alle Gemeinden. Eine Frage an euch: Wer von euch möchte gerne sein Leben mit Paulus eintauschen? Also ich melde mich mal nicht, aus menschlicher Sicht gesehen. Aus menschlicher Perspektive lebte ein Paulus ein Leben, das von einer Schwierigkeit, von einer Herausforderung in die andere ging. Man bekommt fast den Eindruck, wenn er das hier aufzählt, er hatte gar keine Ruhepausen. Und er kämpfte auch mit sich selbst. Davon lesen wir in Römer 7, Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so, wenn du gerade keine äußeren Bedrängnis hast, dann denkst du manchmal, was bin ich für ein Versager? Da kriege ich noch keinen Sieg, da falle ich noch in Sünde. Wir können auch an uns selber verzweifeln. Auch die Gefahr ist da. Auch Paulus machte die noch gegenwärtige Sünde zu schaffen, die in seinem alten Leib vorhanden war. Und nachdem uns dies alles von Paulus vor Augen steht, möchte ich drei Verse aus 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18 lesen. Die haben mich vom Hocker gehauen. Ich sage, Paulus, wie kannst du das sagen? Da schreibt er, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehen und leicht ist, da musste ich erst mal stutzen, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und ich möchte heute etwas mit uns über diese Frage nachdenken. Warum konnte Paulus in Anbetracht seiner ganzen Leiden sagen, wir lassen uns nicht entmutigen? Wie kam er zu dieser Aussage? Und übertragen auf uns heute, warum müssen wir uns nicht entmutigen lassen? Und ich bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen und habe die Predigt überschrieben, wir lassen uns nicht entmutigen. Warum ist das möglich? Und ich möchte anhand von 2. Korinther 5, die nachfolgenden Verse auf Kapitel 4, die Verse 1 bis 10, dieses Thema etwas betrachten. Paulus gibt uns in diesem Text ein Beispiel dafür, warum wir trotz schwierigster Umstände, Herausforderungen, Anfeindungen und Nöte sagen können, wir lassen uns nicht entmutigen. Schauen wir uns einmal an, was Paulus uns in diesen Versen schreibt. Das Erste, was er uns hier in den Versen 1 bis 5 vermittelt, ist, dass er eine feste Zuversicht für die Zukunft hatte. Er macht in dem Vers 1 eine ganz fundierte Behauptung. Ja, Bezug nehmen auf die Verse, die er gerade vorher geschrieben hat, sagt er, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Paulus, wie ist es möglich, dass du trotz deiner schlimmen Umstände so zuversichtlich bleiben kannst? Und nicht entmutigt bist? Er beantwortet hier diese Frage mit dem, was wir wissen. Paulus wusste etwas und wir wissen es auch als Kinder Gottes. Er gebraucht hier ein Beispiel aus seinem alltäglichen Leben. Er spricht von einem Zelt als Bild für unseren irdischen Leib und von einem Haus, das den neuen Auferstehungsleib repräsentiert. Ja, er sagt dir, unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht. Also er vergleicht ihr Zelt mit Haus. Was weiß Paulus hier? Was drückt er mit diesem Beispiel aus? Er weiß, dass sein irdischer Leib, der wird vergehen. Er wird einen neuen, unvergänglichen Leib erhalten, in dem er für alle Ewigkeit lebt. Paulus sprach hier von einer Gewissheit. Das weiß er, das kommt. Und es ist ein interessanter Vergleich, den er hier benutzt. Ich meine, wir kennen alle Zelte. Die meisten von uns haben schon irgendwann mal in einem Zelt übernachtet. Zelte sind etwas Temporäres. Es ist für eine gewisse Zeit da, an einem Ort aufgestellt, um es später wieder abzubauen und woanders wieder aufzubauen. Zelte sind nicht beständig. Zelte sind auch oft nicht sehr stabil. Ein Haus dagegen, ja, gerade die Schwaben kennen das ja, Häuslebau, ja, ein Haus ist etwas Beständiges, das steht für Wert. Das steht für etwas, was Sicherheit gibt. Es bleibt am gleichen Ort stehen. Ja, man baut und zieht ein Haus nicht so oft um. Ja, und bei guter schwäbischer Baukunst eben auch sehr stabil. Nun wissen wir, dass Paulus ja Zeltmacher war. Er kannte sich aus mit Zelten. Er wusste um die Beschaffenheit von Zelten und um ihre Instabilität. Er wusste, dass sie leicht beschädigt und oft repariert werden mussten. Und vielleicht hat er deshalb auch diesen Vergleich gewählt. Aber ich denke, auch wir kennen das. Unser Leib ist nicht immer stabil. Und umso älter wir werden, je mehr muss er repariert werden. Er bietet vor vielen Dingen keinen Schutz, so wie ein Zelt. Er ist vergänglich wie ein Zelt und stirbt eines Tages. Wie wertvoll dagegen ist ein stabiles Haus. Es ist beständig und langlebig und sicherer als ein Zelt. Warum wurde Paulus angesichts seiner schwierigen Umstände nicht entmutigt? Weil er wusste, dass dieser Leib, in dem er jetzt lebt, eines Tages vergeht. Und er einen unvergänglichen und herrlichen Auferstehungsleib erhalten würde, mit dem er für immer in der Gegenwart Jesu leben würde. Das war seine Zuversicht. Und das wusste er, das war seine Gewissheit. Und er hatte ja den Korinthern, an den er diesen Brief schreibt, im ersten Korintherbrief ja schon in Kapitel 15 den Auferstehungsleib beschrieben, wie schön der ist. Und das führt uns direkt zum zweiten Punkt in diesem Abschnitt. Paulus hatte eine vorausschauende Erwartung. Die Verse 2 bis 4. Und das beschreibt er jetzt, unsere Realität, in der wir auch leben. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Ich sprach vorhin mit Maria ganz kurz, ja, sagte auch, ich würde gern daheim sein. Und ich denke, wir alle kennen das, ja, wenn wir uns gerade solche Lieder, wie wir gesungen haben, so auf Gott konzentrieren, wie schön wäre es, jetzt schon in seiner Gegenwart zu sein. Ja. In diesem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, erwähnt er zweimal das Wort Seufzen. In Vers 2 ist es ein Seufzen, das erwartungsvoll in die Zukunft schaut. Ja, denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Also es ist nicht falsch, wenn du dich nach dem Himmel sehnst. Es ist gut, wenn wir diese Sehnsucht haben, das zeigt, dass wir unsere Heimat woanders haben. Wir sehnen uns nach dem Haus und möchten nicht mehr im Zelt leben. Wir erwarten sehnlichst, den neuen Auferstehungsleib zu bekommen und in der Gegenwart Jesu zu sein. Und in Vers 4 wird diese Erwartung noch verstärkt, weil die momentanen Umstände schwer zu ertragen sind. Weil wir in Herausforderungen und in tiefen Nöten stecken. Dann sehnen wir uns noch mehr nach dem Ziel in der Herrlichkeit. Viele von euch haben Kinder. Seid ihr schon mal mit Kindern verreist? Für mich waren es zu Oma und Opa nach Norddeutschland immer 660 Kilometer. Und es hat manchmal keine 30 Kilometer gedauert, dann kam die bekannte Frage, wann sind wir endlich da? Nun ist der Himmel bei weitem herrlicher als der Hof von Oma und Opa und unser Leiden und Herausforderungen sind weit mehr als das Sitzen im Auto. Aber das macht so ein bisschen deutlich. Sie freuten sich auf Oma und Opa, aber sie waren halt noch nicht da und sie sehnten sich, dass man endlich da ist. Das ist ein kleiner Vergleich, wie es uns, denke ich, auch manchmal geht. Wir möchten beim Herrn sein, aber sind momentan noch in diesen Herausforderungen. Und Paulus macht hier deutlich, dass die momentane Situation, die uns herausfordert, nicht leicht ist. Er ist hier ganz realistisch. Umso mehr seufzen und sehnen wir uns nach dem Ziel der ewigen Herrlichkeit. Aber er weist uns in diesem Text auch auf die feste Hoffnung hin, dass wir nach unserem Tod nicht unbekleidet sind, sondern einmal überkleidet werden in der ewigen Gegenwart bei Jesus. Und wenn wir das vor Augen haben, wenn uns das bewusst ist, dann müssen wir uns nicht entmutigen lassen, weil wir auf das Ziel schauen. Und das führt uns zum dritten Unterpunkt in diesem Vers. Ja, es kommt jetzt ja die Frage, Paulus, wie wissen wir aber sicher, dass sich deine Behauptung aus Vers 1 und 2 bis 4 denn auch wirklich erfüllt? Du kannst dir jetzt große Sprüche klopfen, aber wie können wir wirklich sicher sein? Und das drückt Paulus in Vers 5 auf. Da sagt er, der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Diese Hoffnung auf unsere Verherrlichung, diese Hoffnung auf den Himmel, diese Hoffnung auf das ewige Leben, da wissen wir als Kinder Gottes, dass das eine Realität ist. Wenn wir von dieser Hoffnung reden, dann sprechen wir nicht von einer Fantasie, von einer Fabel, von einem Wunschdenken, sondern wir wissen, das ist es Realität. Und warum wissen wir das? Weil Gott es verheißen hat. Und weil Jesus unsere Erlösung erwirkt hat, wenn wir nachher ein Abendmahl feiern und daran denken. Er hat den Schritt getan, dass dieses Ganze sicher ist. Er sorgt für die Sicherheit. Das hängt nicht von uns ab, sondern er sorgt für diese Sicherheit. Er macht es im gleichen Kapitel deutlich in Vers 21, in 2. Korinther 5, wo er sagt, denn den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das ist die Sicherheit. Darin ist es garantiert, dass wir das erleben. Ja, warum haben wir eine gewisse sichere Hoffnung? Weil Gott es verheißen hat, weil Jesus es ermöglicht hat und weil uns der Heilige Geist als Unterpfand gegeben worden ist. Und worauf basiert die Erfüllung dieser Hoffnung? Ja, auf Gott, der sie verheißen hat, auf Jesus, den Erretter, der uns erlöst hat und auf den Heiligen Geist, mit dem wir versiegelt worden sind. Epheser 1,13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und was mich hier erstaunt hat, ist, die gesamte Dreieinigkeit Gottes ist an uns, an dieser Sicherheit, an diesem Fundament beteiligt. Gott hat es verheißen, Jesus hat es ermöglicht und der Heilige Geist lebt in uns als Pfand. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht Grund zum Staunen und Anbeten? Jetzt kommen wir zur zweiten Antwort, die er in den Versen 6 bis 10 gibt. Neben seiner festen Zuversicht für die Zukunft hatte Paulus tragende und feste Überzeugungen für die Gegenwart. Die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit hatte ganz konkrete Auswirkungen in seinem Leben, im Hier und Jetzt. Und das Gleiche gilt für uns. Wenn unser Leben von der Hoffnung auf die Herrlichkeit geprägt ist, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben im Alltag. Und diese Hoffnung fordert uns heraus, ein Leben zu leben, das Gott verherrlicht, egal wie die Umstände sind. Paulus hatte feste Überzeugungen für die Gegenwart. Was waren das für Überzeugungen? In Versen 6 bis 8 lesen wir davon, dass er eine veränderte Einstellung zu Leben und Tod hatte. Darum sind wir alle Zeit getrost, ab Vers 6, und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen uns vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein. Er wusste, die Zukunft ist geklärt. Und deswegen hatte er eine veränderte Einstellung zu Leben und Tod. Er wusste, der Tod ist nicht das Letzte. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Er schaute darüber hinaus. Er sagte, dann werden wir beim Herrn daheim sein. Und das hat seine Einstellung zu seinem Leben und zu seinem Tod verändert. Weil er wusste, auch das Leben hier geht vorbei. Auch das Leben ist nicht unendlich hier. Das ewige Leben leben wir in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Wenn wir wissen, dass unsere Zukunft sicher und geklärt ist, dann hat das eben Auswirkungen auf unser Leben im Hier und Jetzt. Wir finden in diesen Versen zweimal den Ausdruck, wir sind getrost. In Vers 6, darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn. Ja, wir sind getrost. Wir lassen uns nicht entmutigen, weil wir wissen, dass Gott aufgrund seiner Verheißungen bei uns ist, auch wenn wir noch nicht sichtbar bei ihm sind. Wir sehen ihn noch nicht. Aber er lebt in uns durch den Heiligen Geist. Wir wissen jetzt schon, er ist bei uns. Er trägt uns durch. Und das bestätigt er in Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben jetzt im Glauben und sehen die Herrlichkeit Gottes noch nicht. Wir wissen aber, dass wenn wir sie sehen werden, dass wir Jesus persönlich begegnen werden. Ist das etwas, worauf du dich freust? Deinen Retter einmal persönlich Auge in Auge gegenüberzustehen? In dem gleichen verherrlichten Leib, den er hat? Und deshalb sagt er in Vers 8, wir sind aber getrost und wünschen uns viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein beim Herrn. Ja, wir haben dieses Sehnen in uns und das Sehnen ist gut. Das Sehnen richtet uns auf das Ziel. Und Paulus drückt das so schön aus im Philipperbrief. Ihr kennt die Verse, Philipper 1, ab Vers 20. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Hier sehen wir auch nochmal die veränderte Einstellung zu Leben und Tod. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Das ist eine veränderte Einstellung. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Auch stimme ich ihm voll zu. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Und ich finde einfach toll, wie Paulus das hier ausdrückt, ja. Dass er diese veränderte Sicht hatte. Ja, das Leben hier ist noch notwendig. Gott gebraucht mich hier noch. Aber ich sehne mich danach bei ihm zu sein. Und das gab ihm Mut. Deswegen war er nicht entmutigt. Und Johannes drückt es auch so schön aus. In 1. Johannes Kapitel 3. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Auch hier wieder dieses Zusammenspiel zwischen dem Hier und Jetzt und der Ewigkeit. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Paulus getrost war und sich nicht entmutigen ließ. Ja, aufgrund seiner Zuversicht für die zukünftige Herrlichkeit. Und seine festen Überzeugung der Gegenwart Gottes im jetzigen Leben. Er ist jetzt da. Und sein unerschütterliches Vertrauen in Gottes Zusagen. Das, was Gott sagt, das tut er. Und das bringt uns zu einem nächsten Punkt, einer Überzeugung, die er hatte. Er hatte eine veränderte Zielsetzung im Leben und im Tod. Die Ausrichtung seines Lebens hat sich im Alltag verändert. In Vers 9, da schreibt er, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim bei ihm oder nicht daheim, hier. Das war seine Motivation. Ja, in der neuen Genfer Übersetzung wird es auch schön übersetzt. Da heißt dieser Vers, daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Paulus hatte eine neue Ausrichtung in seinem Leben. Es sollte immer unser Anliegen sein, so zu leben, dass es ihn verherrlicht. Und dass Paulus seine Zielsetzung war es. Er wollte unter allen Umständen Gott wohlgefallen und zu seiner Ehre leben. Es wäre eine eigene Predigt wert, das mal zu studieren, wo er das alles zum Ausdruck bringt. Er strebte nicht nach einem komfortablen, bequemen Leben. Er strebte nicht nach Berühmtheit und Erfolg im Beruf. Sein höchstes Ziel und Streben war, dass er seinem Herrn wohlgefällig lebte. Und dieses Vorbild von Paulus fordert auch uns heraus, darüber nachzudenken, was unser Streben und unser Ziel im Leben ist. Wenn jemand unser Leben, gehen wir mal ein praktisches Beispiel, wenn jemand unser Leben der letzten 12 Monate untersuchen würde, was würde er dort vorfinden, wenn er die Ausgaben unseres Bankkontos anschaut, er unseren Terminkalender anschaut, er sieht, wo wir Vergnügungen suchen, er anschaut, womit wir uns in unserer Freizeit verbringen, er beobachtet, worüber wir reden und nachdenken. Wir könnten diese Liste noch verlängern. Zu welchem Ergebnis würde er kommen, wenn es darum geht, zu definieren, was deine Motivation, was deine Zielsetzung, deine Prioritäten und dein Streben im Leben ist? Würde er zum gleichen Ergebnis kommen wie bei Paulus? Würde er von dir sagen, dass dies eine Person ist, die koste es, was es wolle, zur Ehre Gottes leben möchte? Das hat mich schwer herausgefordert. Einfach mal wieder drüber nachdenken, was sind denn die Prioritäten in meinem Leben? Worauf bin ich ausgerichtet? Und das bringt uns zum letzten Punkt in diesem Abschnitt. Paulus hatte eine veränderte Bewertung von Leben und Tod. Er hatte neue Maßstäbe für die Bewertung. Was wichtig oder unwichtig ist, was vergänglich und was ewig ist, was Wert hat und was wertlos ist. Da hatten sich Prioritäten bei ihm verschoben. Und warum? Das lesen wir in Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Hier ist die Rede vom Preisgericht von Christus, wo jeder Gläubige erscheinen wird und Rechenschaft über sein Leben ablegen muss. Hier geht es nicht mehr um Sünde. Sünde ist erledigt am Kreuz von Golgatha. Um das geht es hier nicht mehr. Hier geht es um das, wie wir unser Leben als Kinder Gottes gelebt haben. Sind wir in den Werken gewandelt, die er zuvor für uns bereitet hat? Epheser 2, Vers 10. Und ich musste so denken, ist es nicht Gott gewaltig, dass Gott seine Kinder noch für Werke belohnt, die er für sie vorbereitet und es ihnen ermöglicht hat, sie zu tun? Wir haben sie ja nicht aus eigener Motivation getan, sondern Gott hat uns erlöst, er hat uns erstmal ermöglicht, überhaupt Dinge für ihn zu tun. Und dann belohnt er uns auch noch. Ist das nicht wunderbar? Wenn Paulus hier von Gut und Böse spricht, dann bezieht er das auf 1. Korinther 3, wo er Folgendes sagt: Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art des Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Alles, was keinen Bestand hat für die Ewigkeit, wird verbrennen. Aber die Werke, die Gott für uns bereitet hat, in denen wir leben sollen, die werden bestehen. Ja, wir haben vorhin davon gesprochen, wenn jemand bei uns unser Leben beobachten würde für das letzte Jahr, Jesus macht das fürs ganze Leben. Er sieht genau, was unsere Motivation ist. Er sieht ganz genau, was unser Streben ist. Wünschen wir uns nicht alle einmal, dass Jesus zu uns sagt: Du bist über wenigen getreu gewesen, ich will dich über vieles setzen, gehe ein zur Freude deines Herrn. Wünschen wir uns das nicht alle? Wenn uns diese Realität bewusst ist, dass wir eines Tages vor unserem Erlöser stehen und Rechenschaft ablegen müssen, dann hat das Einfluss auf unser tägliches Leben. Dann erinnert uns das daran, ja, wir legen einmal Rechenschaft ab. Es geht um Lohn, es geht um Belohnung. Wir dürfen darauf schauen. Die meisten von euch kennen noch die Geschichte von Eric Little. der Sportler, der damals bei den Olympiaden in Paris sich geweigert hat, an einem Sonntag den 100-Meter-Lauf zu laufen, was seine spezielle Disziplin war. Genau. Und er hat dann 4 Tage später den 400-Meter-Lauf gewonnen, was eigentlich seine zweite Disziplin war. Und dann wurde er gefragt, ja, wie es ihm da geht mit Ruhm und Medaillen und so weiter. Und dann sagte er, ja, das ist alles schön für eine kurze Zeit. Aber er sagte, schon als Jugendlicher habe ich kapiert, ich laufe in einem Lauf, der erst endet, wenn Gott Medaillen verteilt. Und das macht er an diesem Preisgericht. Ich fand das schön, das Beispiel, ja, dass er diese Sicht schon hatte. Es geht um die ewige Medaille. Die hat bestanden, alles andere vergeht. Ja, wenn uns diese Realität bewusst ist, dann ändert das unsere Zielsetzung, unser Streben, unsere Prioritäten. Es motiviert uns, zu seiner Ehre zu leben. Fassen wir zusammen. Warum lassen wir uns nicht entmutigen? Weil wir wie Paulus eine feste Zuversicht für die Zukunft haben. Eine vorausschauende Erwartung haben und wissen, wo unser Ziel ist. Und eine unerschütterliche Hoffnung in die Zusagen Gottes haben. Diese Zuversicht, diese Erwartung und Hoffnung hat Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Wir haben eine veränderte Einstellung zu Leben und Tod. Wir haben neue Zielsetzungen und Prioritäten im Leben, die zur Verherrlichung Gottes dienen. Wir sehen unser Leben aus der Perspektive der Ewigkeit und wissen, dass wir einmal vor Christus stehen und Lohn empfangen werden. Wenn wir an das Gleichnis von den Talenten denken, ja, der eine hatte 5 Talente, der andere hatte nur 2. Aber beide haben für ihn gewirkt. Die Menge spielt hier keine Rolle. Aber Gott wird uns belohnen. Wir werden einmal vor Christus stehen. Deshalb brauchen wir nicht entmutigt sein. Und deswegen habe ich die Predigt überschrieben. Wir lassen uns nicht entmutigen. Ja, wir haben Herausforderungen. Ja, wir gehen durch Leid und Krankheit. Ja, wir erleben Schweres. Das ist im Moment noch die Realität. Deswegen ist das Sehnen nach der Herrlichkeit da. Leider sind wir oft so kurzfristig, oder ich kann das nur von mir sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dass wir nur das Leben hier auf der Erde sehen und dann verzweifelt sind. Und manches ist zum Verzweifeln. Weil vieles nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Lassen wir uns hier durch Paulus wieder ganz neu diese Ewigkeitsperspektive schenken, dass wir unser Leben im Lichte der Ewigkeit leben, dass wir das große Ganze sehen, wo es hingeht. Dann brauchen wir nicht entmutigt sein. Und ich möchte schließen mit einem Beispiel von Mose aus Hebräer 11. Und das finde ich immer so schön, weil mir das auch zeigt, wir müssen nicht entmutigt sein. Da heißt es von Mose: Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Denn er sah die Belohnung an. Ich habe keine Ahnung, was er gesehen hat. Das sagt uns die Bibel nicht. Aber er hat eine Belohnung gesehen, was immer das war. Und das war die Begründung dafür, warum er entmutigt war, durch Leid und Schmerz und viele Nöte zu gehen. Und das darf auch uns entmutigen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen heute Morgen dafür, dass wir hier heute Morgen nicht zusammensitzen müssen und uns beklagen müssen, was alles schief geht und wie die Welt chaotisch wird. Wir müssen uns nicht entmutigen lassen, weil wir wissen, dass du wiederkommst. Du holst uns heim zu dir. Und du sagst uns in deinem Wort, wenn dies alles anfängt zu geschehen, erhebt eure Häupter. Nicht Kopf in den Sand, sondern wir sollen auf dich schauen. Herr, hilf uns, dass uns in unserem Alltag bewusst ist, dass wir wirklich für dich leben, dass wir auf die Begegnung mit dir zuleben. Und dann hilf uns, die Schwierigkeiten, die Nöte, in denen du dich auch in unserem Leben verherrlichen möchtest, ertragen und durchleben mit deiner Hilfe. Danke, dass du bei uns bist, wie wir es heute auch schon gesungen haben. Danke, dass du mit uns gehst und dass du uns durchträgst. Amen.